Eminenzen, liebe Mitbrüder, meine Damen und Herren, ich möchte seine Eminenz Kardinal Koch und Ihnen allen für diese Einladung danken. Ich war nie Schüler von Josef Ratzinger, aber ich war natürlich an seinem Denken interessiert und habe viele seiner Schriften mit Gewinn immer gelesen. Gerade in Bezug auf das mir vorgeschlagene Thema gibt es mehrere wichtige Beiträge von Josef Ratzinger. Insbesondere seinen Kommentar zu den ersten beiden Kapiteln der dogmatischen Konstitution Dei Verbum über die göttliche Offenbarung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es handelt sich dabei um einen besonders einflussreichen Kommentar. Einerseits aufgrund der theologischen Kompetenz seines Verfassers, andererseits aufgrund seiner Mitwirkung, auch indirekt, an der Abfassung dieses wichtigen Dokuments. Ich habe daher bei der Stellung dieser Rede reichlich Gebrauch von dänischer Schrift gemacht. Grundlagen des Glaubens. Das Zweite Vatikanische Konzil weist in der dogmatischen Konstitution Dei Verbum über die göttliche Offenbarung darauf hin, dass Gott, ich zitiere, in seiner Güte und Weisheit beschlossen hat, sich selbst zu offenbaren, se ipsum revelare, und das Geheimnis seines Willens kundzutun. Dass die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. Von Anfang an betont die Konstitution die innige Beziehung zwischen Gott in sich selbst und dem Geheimnis, Mysterium seines Willens. Dieses Mysterium ist im Wesentlichen ein Mysterium des Heils, das untrennbar mit dem Wesen Gottes verbunden ist. Gott offenbart sich selbst, indem er den Menschen durch Christus, seinen Sohn, im Heiligen Geist Zugang zum Vater gibt. So offenbart Gott sein trinitarisches Wesen, die Tiefe seines unendlichen Seins. Die Dreifaltigkeit ist kein Zusatz zu einer Offenbarung des einen Gottes, sondern sei die bedeutendste Manifestation. Ich zitiere nur ein kleines Wort von Tertulliano. Sic Deus voluit novare sacramentum, ut nove unus crederetur, per filium et spiritum sanctum. Nove unus crederetur. So eröffnet Gott, der sich in sich selbst die Gemeinschaft, Koinonia ist, dem Menschen mit seiner Offenbarung die Möglichkeit eines Zugangs zum göttlichen Leben. Das Konzil bezieht sich auf zwei Texte des Neuen Testaments. Ephesus 2,18. Denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Es ist die trinitarische Dimension des Heils und damit der Zugang zu Gott und seinem Leben. Und in 2 Petrus 1,4 heißt es, damit ihr Anteil an der göttlichen Natur erhaltet und dem Verderben entflieht, das in der Welt herrscht. Durch das Wissen, das er uns von sich selbst schenkt, werden wir zu Teilhabern an den größten Gaben. Die Teilhabe an der göttlichen Natur ist Ausdruck dieser Großzügigkeit Gottes, die sich in der Gabe der Kindschaft in Christus manifestiert. Als Kinder des Vaters in seinem Sohn Jesus und im Heiligen Geist, der alle versammelt, werden wir teilhaben an der Natur Gottes selbst. So sagt Gregor von Nazianz, ich erwarte die Betrachtung der Herrlichkeit, die sich jetzt sicherlich in einer rätselhaften Form und wie in einem Spiegel zeigt, an jenem Tag in vollerer und reinerer Weise Kind Gottes zu sein, ein Miterbe Christi. Und um es mit aller Kühnheit zu sagen, Gott zu werden. Was zu Beginn von der Werbung nur angedeutet wird, nämlich der heilgeschichtliche Charakter der Offenbarung, wird später auf verschiedene Weise deutlich gemacht. So am Ende dieser Nummer 2 der Konstitution, die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fühle der ganzen Offenbarung ist. Angesichts des christologischen und christozentrischen Charakters der Offenbarung ist die soteriologische Bedeutung, die wir auch in Nummer 4 dieser Konstitution mit der Überschrift Christus vollendet die Offenbarung finden, völlig konsequent. Ich zitiere, er ist es, der durch sein ganzes Dasein und seine ganze Erscheinung durch Worte und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine Auferstehung von den Toten, schließlich durch die Sendung des Geistes der Wahrheit die Offenbarung erfüllt und abschließt und durch göttliches Zeugnis bekräftigt, dass Gott mit uns ist, um uns aus dem Finsternis von Sünde und Tod zu befreien und zum ewigen Leben zu erwecken. Und weiter heißt noch, durch seine Offenbarung wollte Gott sich selbst und die ewigen Entscheidungen seines Willens über das Heil der Menschen kundtun und mitteilen, um Anteil zu geben am göttlichen Reichtum, der die Fassungskraft des menschlichen Geistes schlechthin übersteigt. Die letzten Worte stammen aus dem ersten Vatikanischen Konzil. Es bleibt daher klar, dass die Offenbarung nicht einfach eine Mitteilung von Wahrheiten ist, die über das menschliche Fassungsvermögen hinausgehen. Gott will mit den Menschen in Dialog treten, ihm seine Freundschaft anbieten, ihn wissen lassen, wer er ist und welche Gaben er ihm schenken will, und ihn in den Geist Christi einführen. Gemäß dem paulinischen Ausdruck im 1. Korinther, nun Christi echomen, wir haben den Geist Christi, das Nus Christi. Papst Franziskus schreibt dazu, im Glauben ist Christus nicht nur der, an den wir glauben, die größte Offenbarung der Liebe Gottes, sondern auch der, mit dem wir uns verbinden, um glauben zu können. Der Glaube blickt nicht nur auf Jesus, sondern er blickt vom Gesichtspunkt Jesu aus, sieht mit seinen Augen. Er ist eine Teilhabe an seiner Sichtweise. Aus diesem Grund ist die Offenbarung vor allem die Manifestation Gottes selbst, von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist und in direkter Verbindung die Manifestation seines Willens zur Rettung der Menschheit. Gott ist wirklich die einzige Lösung und die einzige Fülle des Menschen. Fecistinos Domine ad te und so weiter. Es handelt sich dabei um zwei untrennbare Aspekte einer und derselben Realität. Gehen wir einen Moment zurück. Josef Ratzinger weist in seinem Kommentar zu diesem Kapitel von Dei Verbum auf einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen christologischen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils und dem eher ekklesiologischen Ansatz des Ersten Vatikanums. Tatsächlich spricht man im Ersten Vatikanum von der Kirche, die in ihrer Vorbereitung, Heiligkeit, Fruchtbarkeit, Einheit und Beständigkeit ein eindeutiges Zeichen der göttlichen Sendung ist. Nun ist es Christus, der mit seinem ganzen Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung der Höhepunkt der Offenbarung ist, die er selbst durch sein Zeugnis glaubwürdig macht. Die Kirche kann im Grunde nur Zeichen sein, weil und soweit sie von Christus erlebt, der selbst Zeichen und Inhalt der Offenbarung, das große Semeion und Mysterium, das allein allen anderen Zeichen und Zeugnissen Tragkraft und Bedeutung gibt, so Josef Ratzinger. Wenn wir die Grundlagen unseres Glaubens suchen, müssen wir notwendigerweise nach dem Wesen und den Eigenschaften der Offenbarung fragen, denn der Glaube ist nur die menschliche Antwort darauf. Auch hier zeigt uns das Zweite Vatikanische Konzil die Linie auf, der wir folgen müssen. Dem offenbarenden Gott ist der Gehorsam des Glaubens zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch Gott als Ganze in Freiheit, indem er sich dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft und seiner Offenbarung willig zustimmt. Der Ausdruck Gehorsam des Glaubens findet sich im Brief an die Römer zweimal, am Anfang und am Ende. Der Kontext ist die Universalität des Aufrufs zur Erlösung in Christus. Alle Völker sind zum Gehorsam des Glaubens aufgerufen, und der Apostel Paulus ist es, der ihn mit seiner Predigt erweckt hat. Das über Jahrhunderte verborgene Geheimnis wird nun allen Völkern offenbart, damit auch sie das Heil erlangen können. Die heilbringende Offenbarung, die in Christus ihren Höhepunkt und ihre Erfüllung hat, richtet sich an alle Menschen. Jeder kann sie annehmen und im Glauben auf sie antworten. Eben dies wird als Gehorsam bezeichnet. Glaube ist Gehorsam. Jesus ist gemäß dem Neuen Testament derjenige, der dem Willen des Vaters gehorcht. Wer glaubt, übernimmt die Haltung des Gehorsams, die Jesus eigen ist. Er übereignet sich ganz und freiwillig Gott, indem er in die Fußstapfen Christi tritt. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, Markus 14. Die Grundlage des Glaubens ist der Gehorsam gegenüber Gott. Es ist die volle Ergebenheit des Menschen gegenüber Gott, die die Haltung Jesu gegenüber seinem Vater war. Auch die trinitarische Dimension, die in diesem Kapitel vom Dei Verbum stets präsent ist, kommt hier zum Tragen. Die vorstehenden Aufführungen werden durch einen pneumatologischen Hinweis ergänzt. Dieser Glaube kann nicht vollzogen werden, ohne die zuvorkommende und helfende Gnade Gottes und ohne den inneren Beistand des Heiligen Geistes, der das Herz bewegen und Gott zuwenden, die Augen des Verstandes öffnen und es jedem leicht machen muss, der Wahrheit zuzustimmen und zu glauben. Das ist ein Zitat von dem Zweiten Konzil von Orange. Freiwillige Ergebenheit und Einwilligung von Intellekt und Willen. Die theologische Tradition bestand auf der Glaubwürdigkeit der Zeichen und der Rationalität des Glaubens. Das Erste Vatikanische Konzil begann im Kapitel 2 der dogmatischen Konstitution Dei Filius, der Fide Catholica, mit der Bekräftigung, wir haben das eben gehört, dass Gott als Anfang und Ende aller Dinge mit Gewissheit, certo, cognosci posse, und mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen erkannt werden kann. Das Zweite Vatikanum behält diese Lehre bei, indem es wörtlich die Lehre des Ersten Vatikanums zitiert. Aber es stellt sie nicht an den Anfang, sondern an das Ende vom ersten Kapitel der dogmatischen Konstitution Dei Verbum. Es beginnt, wie wir gesehen haben, mit der christologischen und trinitarischen Dimension und zur Verantwortung der Vernunft, um zur Verantwortung der Vernunft zu gelangen. Es handelt sich um eine umgekehrte Ordnung im Vergleich zu früheren Ordnungen, in denen man von der natürlichen zur übernatürlichen Ordnung überging. Das Zweite Vatikanische Konzil vermied diese Terminologie und diese Vorstellung einer doppelten Ordnung. Josef Ratzinger kommentiert dies folgendermaßen: So wird sichtbar, dass das menschliche Gottesverhältnis nicht auf zwei mehr oder minder selbstständigen Stücken zusammengefügt ist, sondern unteilbar ein einziges darstellt. Es gibt keine in sich ruhende natürliche Religion, sondern jede Religion ist positiv. Aber gerade in ihrer Positivität schließt sie die Verantwortung des Denkens nicht aus, sondern ein. die theologische Tradition, inspiriert von Römer 2, die sich auf den geistlichen Gottesdienst Logikae Latreia bezieht, sprach vom Glauben als rationabile Obsequium. Die Offenbarung, die die menschliche Vernunft öffnet und anregt, ist die Grundlage des Glaubens, der uns durch den Geist an den grundlegenden Haltung Jesu, seinen kindlichen Gehorsam, mit der Anerkennung und Annahme der Gegenwart Gottes in unserem Leben teilhaben lässt. Der lebendige und wirkende Glaube manifestiert sich während des gesamten Lebens des Gläubigen und wird vor allem in den Werken der Liebe sichtbar. Zusammen mit der Hoffnung und der Nächstenliebe bezieht sich den ganzen Menschen in die Hingabe an Gott ein, der sich uns in Christus ganz schenkt. Wie der heilige Ignatius von Antiochia sagt, Glaube ist das Prinzip, Liebe ist die Vollendung. Alle anderen Dinge, die zur Vollkommenheit führen, sind Folge davon. Das Lehramt der vergangenen Jahre hat vom Glauben als Hingabe unserer Selbst an Gott gesprochen. Diesbezüglich sagt Papst Franziskus, der Glaube ist eine unentgeltliche Gabe Gottes, welche die Demut und den Mut verlangt, zu vertrauen und sich anzuvertrauen, um den lichtvollen Weg der Begegnung zwischen Gott und den Menschen zu sehen, die Heilsgeschichte. Dasselbe finden wir bereits im Zweiten Vatikanum. Es spricht von Gehorsam des Glaubens, durch den sich der Mensch Gott ganz und freiwillig hingibt. Die theologische Tradition hat die Unterscheidung verschiedener Aspekte in den einen und einzigen Glauben eingeführt. Sie spricht von Credere Deo, Credere Deum, Credere in Deum. Der Ursprung dieser Unterscheidung scheint von bestimmten Texten des heiligen Augustinus inspiriert zu sein, findet aber seine expliziteste und klassisch gewordene Formulierung im Sentenzenkommentar des Petrus Lombardus. Credere Deo. Man glaubt in erster Linie, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Man glaubt an Gott, der spricht. Man willigt in seine Offenbarung ein. Man erkennt die Autorität Gottes an, der sich selbst offenbart. Während diese erste Formulierung die formalen Aspekte Stärke betont, ist die zweite, das Credere Deum, eher Teil der materiellen Dimension. Sie bezieht sich auf den Inhalt des Glaubens, den Glauben, dass es Gott ist, und den Glauben an alles, was uns die Schrift und die lebendige Tradition der Kirche über Gott sagt. Die Autorität Gottes, die sich selbst offenbart, führt uns notwendigerweise zu den Inhalten dieser Offenbarung. In gleichzeitig rechtfertigen diese Inhalte die Anerkennung der Autorität und Glaubwürdigkeit Gottes, der sich selbst offenbart. So entsteht eine Kreisbewegung, ein gegenseitiger Bezug dieser beiden Aspekte. Jeder von ihnen bezieht sich auf den anderen, und sie können nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Die dritte Dimension, Credere in Deum, ist in gewissem Sinne die Synthese der beiden vorhergehenden Ausdrücke. Diligere Deum, wie Lombardus sagt, Credere in Deum ist Diligere Deum. Es ist der Glaube, der in die Nächstenliebe einfließt. Das ganze Geschenk der Liebe an Gott, der uns zuerst geliebt hat. Wenn einerseits der Glaube der Anfang ist, der in der Liebe seinen Ausdruck findet, so ist andererseits die Liebe Gottes die Grundlage des Glaubens. So schreibt Johannes, wir haben die Liebe erkannt. Wir haben die Liebe erkannt und gläubig angenommen. Credere Deo ist, wie bereits angedeutet, gleichbedeutend mit Vertrauen und völliger Hingabe an Gott in Anerkennung seiner Autorität. Also jede Haltung, die in der theologischen Tradition Fides qua Creditur genannt wurde. Credere Deum hingegen bezieht sich auf die konkreten Inhalte des Glaubens, den gläubigen Glauben. Fides qua Creditur, quae Creditur. Die Synthese des Credere in Deum lädt uns ein, auf die eschatologische Vollendung und die Fülle des ewigen Lebens zu blicken, wenn das, was wir sehen werden, offenbar wird und Gott alles in allem sein wird. Die Offenbarung, die Gott aus sich selbst und seinen Heilsplänen macht, ist nichts als die Offenbarung der Liebe, die er selbst ist und die er für uns hat. Jene Liebe, die sich durch die Sendung seines eingeborenen Sohnes in die Welt offenbart. Gott ist ein ewiger Austausch von Liebe, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und er hat uns dazu bestimmt, daran teilzuhaben. Das sagt der Katechismus der katholischen Kirche. Die Formel Credere in Deum ist bekanntlich die Übersetzung der Konstruktion Pistis oder Pisteuin, ist auf dem Neuen Testament, die besonders in den Schriften des Johannes vorkommt. Sie wird nur in Bezug auf Gott verwendet. Die lateinische Version des Niceno-Konstantinopolitanischen Symbols weist deutlich auf den Unterschied hin. Es wird das Credere in verwendet, wenn das Objekt des Glaubens die drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind. Wenn es sich auf die Kirche bezieht, heißt es Unam Ecclesia, nicht in Unam Ecclesia, sondern nur Unam Ecclesia. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Grundlage des Glaubens in erster Linie die Offenbarung Gottes ist, der Liebe in sich selbst ist und seines Heilsplans für uns, der ein Plan der Liebe ist und der auf die Perspektiven unserer Vernunft und unserer Fähigkeiten erweitert. Darauf weist erneut Papst Franziskus hin. Im Glauben, der ein Geschenk Gottes ist, erkennen wir, dass uns eine große Liebe angeboten und ein gutes Wort zugesprochen wurde und dass wir, wenn wir dieses Wort, Jesus Christus, das menschgewordene Wort, aufnehmen, durch den Heiligen Geist verwandelt werden. Er erhält den Weg in die Zukunft und lässt uns die Flügel der Hoffnung wachsen, um diesen Weg freudig zurückzulegen. Alles, was Gott in Bezug auf uns tut, ist Ausdruck seiner Liebe, die in Jesus von Nazareth ihre höchste Bedeutung hat, ihre höchste Realisierung findet. Wie Jesus zu Nikodemus sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die lebendige Tradition. Wie stellt sich die Beziehung zwischen Glauben und lebendiger Tradition dar? Von dem Augenblick an, da wir wissen, dass die Offenbarung ihre Erfüllung und Fülle in Christus findet, stellt sich die Frage, wie diese Offenbarung im Laufe der Jahrhunderte weitergegeben wurde, auf uns übergegangen ist und auch in späteren Jahrhunderten weitergegeben werden wird. Konsequenterweise lässt die dogmatische Konstitution Dei Verbum, dem der Offenbarung gewidmet erste Kapitel, dass der Weitergabe der göttlichen Offenbarung. Und dann, also nach dem ersten Kapitel der Offenbarung, zweites Kapitel, Weitergabe der göttlichen Offenbarung. Die entleitenden Worte dieses Kapitels sind bedeutsam. Was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, das sollte, so hat er in Güte verfügt, für alle Zeiten unversehrt erhalten bleiben und allen Geschlechtern weitergegeben werden. Tradition ist also nicht etwas, das mehr oder weniger künstlich zu Gottes ursprünglicher Offenbarung hinzugefügt wird, sondern nur durch sie erreicht die göttliche Offenbarung über die Jahrhunderte hinweg alle Generationen. Für die Männer und Frauen aller Zeiten ist die lebendige Tradition der Kirche das Mittel, mit dem sie Zugang zur Offenbarung selbst hatten, haben und haben werden. Die Tradition, die das Werk des Geistes ist, steht daher in enger Verbindung mit dem Glauben der Kirche und des Einzelnen. Die Tradition findet ihren Anfang im Auftrag Christi, allen Nationen das Evangelium zu verkünden. Die Apostel sollten alles, was sie vom Herrn empfangen hatten, weitergeben und ihnen damit göttliche Gaben mitteilen, so der Verb. Sie taten dies, indem sie predigten und zusammen mit anderen Jüngern die Botschaft der Erlösung verfassten. Der Apostel Paulus sagt in Bezug auf die Eucharistie, dass er das, was er vom Herrn empfangen hatte, weitergab. 1. Korinther 11. Und an anderer Stelle weist er darauf hin, dass er weitergab, was auch er empfing, zum Kerygma des Todes und Auferstehung Jesu, 1. Korinther 15. Die Überlieferung, also die Weitergabe des Empfangenen, ist daher ein wesentliches Element im Leben der Kirche. Infolge der vorhergehenden Aussage über die Offenbarung mit Worten und Taten und mit dem ganzen Leben Christi, sprechen wir nun von dem, was die Apostel nicht nur auf dem Munde Jesu gelernt haben, sondern auch, indem sie ihm beim Handeln zusahen. Vom ersten Moment an erscheint der Begriff der Tradition in seinem ganzen inhaltlichen Reichtum, der sich nicht auf eine einfache Vermittlung von Wahrheit oder Normen reduziert lässt. Am Ursprung der Tradition steht also das Wort des Herrn und sein Handeln, das die Apostel erlebten, indem sie mit ihm lebten. Das ganze Leben Jesu steht also am Ursprung der lebendigen Tradition. Und vielleicht wird deshalb in der Konstitution des Konzils unmittelbar danach von der Notwendigkeit gesprochen, das Evangelium vollständig zu erhalten und in der Kirche zu leben. Die Tradition bezieht sich auf das gesamte Leben der Kirche, nicht nur auf doktrinäre Aspekte, die sicherlich von größter Bedeutung sind, die aber zu bestimmten Zeiten die Aufmerksamkeit der Theologie bei der Behandlung dieser Frage Übermessung in Anspruch genommen haben. Deshalb sprechen wir von lebendiger Tradition, denn nicht selten zeigte sich im Namen der Bewahrung der Tradition die Tendenz zu glauben, sie sei etwas Statisches oder Unbewegliches. Das ist nicht die Vorstellung der Tradition ist, die uns die Kirche anbietet, sollte auch bei einer bloß oberflächlichen Lektüre der Konzilstexte deutlich werden. Josef Ratzinger bedeutet einen grundlegenden Punkt, eine terminologische Neuerung des Zweiten Vatikanums im Vergleich zum Konzil von Trient. Dort sprach man vor allem von Traditionen im Plural, während das Zweite Vatikanische Konzil, außer in einem biblischen Bezug, lieber von Tradition im Singular spricht. Die Tradition bewegt sich im Kontext der Bewahrung der apostolischen Predigt, die in besonderer Weise in inspirierten Büchern zum Ausdruck kommt. Wenn wir einerseits nur aus der überlieferten Tradition zu Heiligen Schrift gelangen, weil sie der Glaube ist, insofern er uns überliefert worden ist und er uns ermöglicht, dass wir zu den Ursprüngen gehen können, nur durch die Tradition der Kirche uns gesagt hat, welche die inspirierten Bücher sind, so möchte die Kirche andererseits, nachdem sie in dieser einzigartigen Eigenschaft der Heiligen Schrift bewusst geworden ist, in ihrem Licht leben. Die apostolische Predigt muss in all ihren Dimensionen erhalten und bewahrt werden. Daher kommt der weit gefasste Begriff der Tradition, den das Konzil vorschlägt. Was von den Aposteln überliefert wurde, umfasst alles, was dem Volk Gottes hilft, ein heiliges Leben zu führen und den Glauben zu mehren. So führt die Kirche im Lehren, Leben und Kult durch die Zeiten weiter und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, alles, was sie glaubt. Josef Ratzinger kommentiert, der erste Abschnitt stellt zunächst den Totalitätscharakter der Überlieferung heraus. Sie besagt das Ganze der Gegenwart des Christlichen in dieser Welt. Lehre, Leben, Kult werden als die drei Vollzugsweisen der Überlieferung benannt. Lehre, Leben, Kult. Sie hat ihren Ort nicht nur in der ausdrücklich tradierten Bekundungen kirchlichen Lehre, sondern in der ungesagten und oft auch unaussagbaren des ganzen Dienstes der christlichen Gottesverehrung und des Lebensvollzuges der Kirche. Es ist interessant festzustellen, dass in diesem Begriff der Tradition nicht ausgeschlossen bleibt. Das Leben umfasst in der Tat alles. Es ist jedoch nicht überraschend, dass die Konzilväter mit so generischen Formulierungen gewisse Schwierigkeiten hatten. Kann alles, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Leben der Kirche gehört, als apostolische Tradition betrachtet werden? Der Kardinal Völke hat schon darüber etwas gesagt. Um dieser realen Schwierigkeit zu begegnen, wurde eine Passage in dieser Abstrakt gestrichen. In der Tat hieß im vorherigen Entwurf alles, was die Kirche hat. Diese Formulierung konnte in der Tat zu Missverständnissen führen. Nicht alles, was die Kirche zu einem bestimmten Zeitpunkt hat, kann mit dem gleichgesetzt werden, was sie ist, und damit mit der Tradition, die von der Apostel kommt. Es sind stets ungerechte Entwicklungen möglich, die über mehr oder weniger lange Zeiträume nicht als solche erkannt werden. Daher rührt auch die Notwendigkeit einer Kritik der Tradition her, die nicht immer verwirklicht wurde. Das Prinzip bleibt natürlich gültig, auch wenn es nicht immer einfach anzuwenden ist. Wie bereits erwähnt, ist das Leben der Kirche ein Element der Tradition. Die Kirche vermittelt, was sie ist und was sie in ihrer Lehre, in ihrem Leben und in ihrem Gottesdienst glaubt. Der dynamische Charakter der Tradition ist damit bereits angedeutet. Der zweite Absatz von Nummer 8 hebt diesen Aspekt noch stärker hervor. Er besagt, dass die Tradition fortschreitet und das Verständnis dessen, was überliefert wurde, wächst, sodass alle Gläubigen auf unterschiedliche Weise zu ihrem Wachstum beitragen. So sagt das Konzil, diese apostolische Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt. Es wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und das Studium der Gläubigen, die sie in ihren Herzen erwägen, durch innere Einsicht, die aus geistlichen Erfahrungen stammt, durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben. Einige Punkte verdienen es, kommentiert zu werden. Die Bejahung des Fortschritts, Profizit, der apostolischen Tradition führte bereits während des Konzils zu Schwierigkeiten. Kann die Tradition selbst fortschreiten? Der Fortgang des Tests klärt die Zweifel teilweise. Tatsächlich wächst das Verständnis der Dinge und der übermittelten Worte. Es geht also vor allem um das Wachstum des Verstehens und nicht nur der Worte, sondern auch der überlieferten Dinge. In diesem Sinne kann das Leben der Kirche wachsen und sich entwickeln, was auch ein Element der Tradition ist, wie bereits erwähnt wurde. Die Aufzählung der Urheber dieser Entwicklung zeigt, wie die Tradition als ein Aspekt des Lebens der Kirche wirklich allen gehört. Er ist vom Studium die Rede, das sich insbesondere auf die Theologie bezieht, aber auch auf die Erfahrung geistlicher Dinge, die sicherlich alle Mitglieder des Volkes Gottes haben können. Abschließend wird das bischöfliche Amt und damit das Lehramt der Kirche erwähnt. Die Bischöfe als Nachfolger der Apostel haben ein Charisma voller Wahrheit erhalten. Charisma veritatis certum. Die Heilige Schrift ist auch heute noch lebendiges Wort, weil sie durch die Tradition weitergegeben wird. So kann Gott immer noch zur Kirche seine Braut und den Geist sprechen. Andernfalls wäre die Schrift nur eine historische Quelle für ein bestimmtes Wissen. Der lebendigen Tradition verdanken wir auch die lebendige Gegenwart Christi in der Kirche, insbesondere in der Eucharistie. Deshalb steht die lebendige Tradition der Kirche in einer engen Beziehung zur Weitergabe des bischöflichen Amtes. Die Apostel haben den Bischöfen, wie Renäus von Lyon sagt, ihr eigenes Lehramt überliefert. Die Tradition überträgt das Wort Gottes vollständig. David die Nachfolge der Apostel erleuchtet und den Heiligen Geist es treu bewahren, offenbaren und verteidigen können. Das Lehramt erfüllt somit eine Funktion, eine kritische Garantiefunktion, die sich als negativ erweisen kann. Sie ist keine produktive, sondern eher eine konservative Komponente. In der Folge beschreibt die dogmatische Konstitution den konstitutiven Bezug des Lehramts auf das Wort Gottes mit drei signifikanten Ausdrücken. Pie audit, sancte custodit, fideliter exponit. Die Tradition hängt also nicht in erster Linie von Lehramt ab, jedoch hat dies eine notwendige Funktion bei ihrer Erhaltung. Das wachsende Verständnis dessen, was die Kirche glaubt und was sie ist, also die Dynamik der Tradition, führt die Kirche näher zur eschatologischen Fülle. Dei Verbum besitzt sich an mehreren Stellen auf diese grundlegende Dimension. Die Tradition und die Heilige Schrift sind wie ein Spiegel, in dem die Pilger der Kirche Gott betrachtet, wie sie dahin kommt, ihn von Angesicht zu sehen. Mit dem Fortschreiten der Tradition des apostolischen Ursprungs strebt die Kirche der Fülle der Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen. Der Glaube, der sein einziges Fundament in der als solche angenommenen göttlichen Offenbarung findet, strebt seinerseits einer Fülle entgegen, die er noch nicht besitzt. Glaube nicht die Sehen, wie wir eben festgestellt haben. Der Brief an die Hebräer präsentiert uns eine reiche Theologie des Glaubens. Glaube ist Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zusagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht, Hebräer 11. Der Glaube als das, was man sich erhofft, was man noch nicht besitzt und man daher nicht sieht. Glaube gehört wesentlich zum Unterwegssein und als solcher ist eng mit der Hoffnung verbunden. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, wie Paulus sagt, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Römer 8. Glaube ist auch mit der Verheißung verbunden, wie wir bei den alten Patriarchen im Propheten sehen. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott uns etwas Besseres vorgesehen hat. Hebräer 11. Es ist das, was Jesus uns überbracht hat, als Urheber und Vollender des Glaubens. Die Tradition, die mit ihrem Fundament in Jesus und in seinem Wort seine Gegenwart lebendig hält und seine Lehre in Unversehrtheit bewahrt, erleuchtet unseren Weg zur Fülle, die zwar im Haupt bereits verwirklicht ist, aber in der Hoffnung noch auf Vollendung in seinen Leib wartet. Vielen Dank.